Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Wir fahren heute wieder mit der Standardbesetzung und das heißt Hallo Ariane. Wir wollen heute sprechen über Kürzungen oder ihr Ausbleiben, je nachdem, wie man das sehen möchte. Denn es gibt ja jetzt Diskussionen um einen neuen Haushaltsentwurf. Der Christian Lindner, unser Finanzminister, hat ihn vorgelegt, wie es sein Job ist. Das muss der ja quasi machen. Und weil er ein FDP-Finanzminister ist, tut er das, was er schon immer angekündigt hat, dass er tun wird. Das ist nur konsequent, nämlich Einsparungen verlangen. Weil für Liberale gibt der Staat ja eigentlich immer zu viel Geld aus. Das ist ja, liegt in der Natur der Sache. Und der Lindner, der hat das politisch sehr geschickt gemacht, weil er gesagt hat, er würde ja niemals irgendjemandem Vorschriften machen, was sie da zu streichen haben, weil das würde er sich ja quasi nie anmaßen sozusagen, ja, das ist hochgeschickt und er überlässt es quasi den Ministerien, wo das Einsparpotenzial finden, ja, also er gibt quasi nur grob die Richtung vor, nämlich so und so viel weniger Geld muss ausgegeben werden und das ist letzten Endes läuft es darauf raus, dass es eine Prozentangabe ist von den bisherigen Ausgaben. Also es ist quasi einfach ein Fixbetrag der bisherigen Ausgaben, der gekürzt werden muss. Und es liegt an den Ministerien rauszufinden, wo sie das tun können. Ja, das ist, wie gesagt, ich bewundere das auf zwei Ebenen. Einerseits auf der politischen Ebene, einfach weil es sehr clever ist, weil niemand wird für die Folgen dieser Kürzungen die FDP und Lindner verantwortlich machen, weil es sind immer die Ministerien selbst. Und die FDP hat ja kaum Ministerien, in denen relevant gekürzt werden kann. Das ist ja der nächste Vorteil an der Geschichte, weil Justizministerium, wen interessieren da Kürzungen? Ja? Die eigentlichen Geschichten laufen natürlich in den Ministerien der beiden Koalitionspartner ab und damit auch der tatsächliche Stress. Und auf der anderen Seite ist es auch auf der Policy-Seite sehr clever, weil wenn ich tatsächlich der Überzeugung bin, dass der Staat große Einsparpotenziale durch Verschwendung hat, dann ist der Weg, den Lindner hier gewählt hat, genau der richtige, weil ich auf die Art und Weise die Leute da dazu zwinge, mit weniger Ressourcen zu versuchen, dasselbe Ergebnis zu erreichen, weil erneut clevere Politik. Lindner sagt ja nicht, die Leistungen sollen gestrichen werden oder sonst irgendwas. Er sagt ja nur, ihr sollt weniger Geld ausgeben und mit dem, was ihr habt, effizienter arbeiten. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, dann seid ihr ja quasi nicht so geil wie wir. Ja, und das macht einfach auf so vielen Ebenen Sinn. Da muss ich einfach sagen, Chapeau, Herr Lindner. Wir werden nachher drüber diskutieren, wie wir das noch beurteilen. Aber wenn man die Prämissen teilt, die er hat, dann ist das einfach eine grundsolide Politik, die er da macht. Und man muss ja auch fairerweise sagen, das ist jetzt keine Überraschung. Ja, das wurde ja in den Koalitionsvereinbarungen entsprechend aufgestellt. Die FDP hat schon immer gesagt, dass sie das machen will und so weiter und so fort. Also von daher ist das keine Überraschung. Also, warum machen wir eine Podcast-Folge drüber? Die Geschichte ist die, ich habe in den letzten Tagen und Wochen auf Twitter permanent und teilweise auch in den Artikeln, aber hauptsächlich war das ein Twitter-Phänomen, permanent irgendwelche Beschwerden gelesen. Das waren dann immer so diese, wie es, boah, ausgerechnet XY soll jetzt gekürzt werden, dabei ist XY doch total wichtig. Und an der Stelle kann man quasi einsetzen, was auch immer man möchte. Ich habe eine Auswahl davon in die Shownotes gepackt. Und die Art und Weise, wie ich diese Auswahl in den Shownotes gefunden habe, war relativ einfach. Ich habe nämlich auf Google eingegeben, Kürzungen ausgerechnet bei und dann Enter gedrückt. Und diese Formulierung taucht so oft auf, weil egal um was es geht, die Kürzungen sind immer ausgerechnet bei der Sache, die total wichtig ist. Das läuft die Kürzungen bei der Demokratiebildung. Es läuft bei der Kürzung der Digitalisierungsmittel. Ich habe was gefunden von der CSU, ausgerechnet Maßnahmen des Ökolandbaus betroffen. Ja, also es ist wirklich von A bis Z, es ist alles dabei. Und das ist die Dynamik, über die ich heute tatsächlich sprechen will, weil die mich so ein bisschen geärgert hat, einfach wegen ihrer mangelnden intellektuellen Konsistenz, könnte man sagen. Weil ja, wenn ich Kürzungen mache, across the board, pauschal in allen Ministerien, dann sind da selbstverständlich Maßnahmen betroffen, die eigentlich ganz cool sind. Das liegt in der Natur der Sache. Aber alle tun so, als ob quasi der Lindner oder die Mächte da oben es ganz spezifisch für ihre Lieblingsmaßnahme haben. Also der CSU-Politiker tut so, als ob jetzt quasi die Ampel den Ökolandbau im Visier hat. Die AWO tut so, als ob ausgerechnet die Arbeitslosen ganz massiv betroffen werden. Diese Wirtschaftsweise, der hier zitiert wird, der sagt quasi, oh, die kürzen ganz spezifisch bei den Digitalisierungsmitteln. Und das ist ja gar nicht der Fall. Die kürzen einfach nur across the board. Und da der Staat ziemlich viele Dinge tut, sind logischerweise auch ziemlich viele Dinge betroffen. Und bei so einer Kürzung, wie die der Lindner jetzt eben zu erzwingen versucht, sehen wir überhaupt erstmal, was der Staat eigentlich alles macht. Und wir wollen heute quasi zweigleisig fahren und einerseits darüber sprechen, machen diese Kürzungen quasi überhaupt Sinn? Das ist sozusagen die eine Ebene, also liegt Lindner richtig oder nicht, ist quasi hier die Frage. Und auf der anderen Seite, ist das, was der Staat macht, da eigentlich sinnvoll? Also was tut der Staat eigentlich? Sollte der Staat weniger tun? Und sind diese Ausgaben eigentlich alle gerechtfertigt letzten Endes? Auf der Ebene wollen wir sozusagen laufen und eben mal versuchen, diese Debatte wirklich auf der Ebene zu führen, auf der sie geführt werden sollte, nämlich da, wo der ganze Kram überhaupt stattfindet. Weil das sind ja letztlich Grundsatzfragen, die hier gemacht werden. Und ich wäre jetzt hier erst einmal gespannt zu deinen Ansichten.
Ja, also ich sehe das ähnlich. Und es ist ja immer so, dass ein Verschwendung von Staatsgeldern ist das anderen wichtigstes Programm. Also dass es ist, das wird zwar immer so gesagt, der Staat verschwendet so viel Geld, aber man findet nichts, wo 100% der Leute einig sind, das ist Verschwendung. Außer bei Politikergehältern vielleicht. Aber dann hat man immer noch die Politiker, die das wichtig finden. Also das, wie gesagt, das ist gar nicht so einfach, weil natürlich ist das alles wichtig. Und zwar für unterschiedliche Leute. Wir hatten ja im Vorgespräch, wie gesagt, für mich ist eine Obdachlosenhilfe auch nicht wichtig. Das ändert nichts daran, dass das insgesamt aber ein sehr wichtiges Programm darstellt. Genau wie, keine Ahnung, wie ich keine Spielplätze oder keine Schule brauche, weil ich kein Kind habe. Deswegen macht es das ja nicht unwichtig. Und ich habe das auch immer so, weil mich das auch sehr genervt hat, gerade auf Twitter, dass jetzt immer sich so an einzelnen Programmen festgehalten wird. Allerdings von der anderen Seite, weil wenn irgendwo was eingespart wird und es fällt ein Programm weg, dann lässt sich das noch leicht kompensieren. Aber dadurch, dass das so ganz breitflächig ist, durch sämtliche Ministerien und ja nicht nur Bundesprogramme. Es sind ja auch Kommunen, es muss ja jeder, es hat ja auch jeder seine eigene Schuldenbremse. Und dadurch findet tatsächlich so ein Flurschaden statt. Das ist ja total, wo ich mir wirklich vorstellen kann, dass die Lebensqualität, ich hatte in den Shownotes auch nochmal diese Streichliste aus Berlin-Neukölln verlinkt, weil das so ganz viele einzelne wichtige Programme auch sind, wo wirklich ein Flurschaden entsteht, der total breitflächig ist und der eben über ein einzelnes Programm auch hinausgeht. Und das ist auch nochmal zu, ja, Lindner macht das taktisch klug. Es ist aber auch immer einfach gesagt, aber das weiß man ja auch von seinem eigenen kleinen Haushalt, dass viele, das ist auch gar nicht so einfach, auch für ein einzelnes Ministerium oder eine Kommune oder so was einzusparen. Der kann nicht sagen, ich kürze einfach überall, sondern ganz viel ist gesetzlich festgelegt. Man kann nicht, du darfst nicht sagen, wir streichen die Rente jetzt mal um 10%. Das ist gesetzlich festgelegt, da kann kein Minister oder so sagen, ach komm, die Ausgaben für die Rente ist zu hoch, die streichen wir mal. Das heißt, es gibt nur einen kleinen Punkt, wo die wirklich überhaupt flexibel sind. Deswegen betrifft das jetzt auch so viele Programme. Kein Mensch, weil du kannst nicht einfach, wie gesagt, du kannst nicht einfach eine Rente kürzen. Du kannst auch nicht an irgendwelchen Gehältern mal schnell rumschrauben. Du kannst wirklich nur einzelne Programme auslaufen lassen. Und das ist ja, wie gesagt, das ist ja in so einem, privat ist das ja ähnlich. Man kann seine Fixkosten, kann man nicht mal eben senken. Kein Vermieter findet das gut, wenn du sagst, ich muss sparen und zahle jetzt weniger Miete. Du kannst auch nur an deinen flexiblen Kosten sparen. Und das, dadurch hat man diese vielen ausgerechnet, dieses und jenes Programm und so. Und das ist, ja, also ich finde das grundsätzlich nicht gut, aber da kommen wir später nochmal zu. Und ich finde auch, wenn wir jetzt nochmal kurz bei der politischen Kommunikation bleiben, Lindner macht das gut, aber ich finde auch tatsächlich, er bekommt auch sehr wenig Gegenwind. Also jetzt gerade mit seinem ach, ich glaube, wie heißt das, Wachstumschancengesetz irgendwie, weil da wird dann nicht mehr gespart. Wenn hier erstmal für Unternehmen Steuern gesenkt werden können, dann muss das natürlich auch passieren. Und da ist ja nun Frau Paus, die, sorry, Gedönsministerin, die erste, die sagt, nee, finde ich nicht gut. Wenn hier für Unternehmen was eingespart wird, dann möchte ich hier für arme Kinder was haben. Und da, das finde ich gut, aber da frage ich mich, ja, meine Güte, was machen eigentlich die anderen, die vielleicht ein paar wichtigere Ministerien haben? Was macht der Habeck? Das Klimageld für die Bevölkerung wurde ersatzlos gestrichen. Da habe ich nicht einen Punkt, da habe ich nur gehört, ja, geile Idee. Und was macht Herr Heil und Herr Lauterbach? Alle Sozialzuschüsse werden gekürzt, die gehen alle hoch, weil das ja irgendwie finanziert werden muss, weil auch niemand sagt, sorry, die Krankenkasse bezahlt dir dein gebrochenes Bein nicht mehr, aber bezahlt werden muss es trotzdem, also gehen ja die Versicherungsbeiträge hoch. Hat einer was gesagt? Nö. Scholz sagt sowieso nichts. Alle sagen, ja, geil, super Idee. Lass. Und das ist genau wie mit dem Sparen. Alle sagen, ja, super, wir müssen sparen, wir müssen das Wachstumschancengesetz. Da hat sich ja hier, ich weiß nicht, das hat sich ja irgendwie durchgesetzt, dass die Gesetze auch komische Namen haben. Also alle, da muss ich echt sagen, da frage ich mich, wieso wirklich Frau Paus kommen kann. Und das ist die Erste, die sagt, nö, das finde ich nicht gut. Und dann wieder so getan wird, als wenn ein Veto eingelegt. Das hätte viel früher total passieren müssen.
Das war auch mein erster Kommentar, als ich das gelesen habe. Endlich mal jemand bei den Grünen, der versteht, wie Politik funktioniert. Der völlig unabhängig davon, ob ich das gut finde oder nicht. Es ist einfach absolut faszinierend zu sehen, wie unfähig die alle sind, ihre eigenen politischen Positionen durchzusetzen. Das ist echt Wahnsinn. Also das sind solche Amateure, die da manchmal laufen. Das ist Wahnsinn. Deswegen war ich auch so überrascht, dass da von der Paus das da urplötzlich kommt. Ich fand ja schon den Elterngeld-Move ziemlich clever. Und aber zu dem kommen wir nachher bestimmt auch noch. Und jetzt haben wir dann dieses, ja Moment, wenn Geld für Unternehmen da ist, dann muss auch Geld für arme Kinder da sein. Ja, und das ist einfach... Das ist ein Level von Politicking gewissermaßen. Das haben wir im Endeffekt nicht mehr gesehen seit diesen Zeiten, wo Lafontaine noch der linken Spitzenmann war und die SPD damals vor sich hergetrieben hat. Und das ist einfach, ich verstehe nicht, warum die das alle nicht hinbekommen. Ja? Die FDP kann es ja offensichtlich auch. Ja? Also warum zur Hölle sind die alle zu doof da dafür? Und ich bin jetzt mal gespannt, wie die Dynamik in der Koalition da laufen wird diesbezüglich. Aber das ist auf jeden Fall unabhängig von der Sachlage so mal bemerkenswert, dass das da läuft. Noch eine Seitenbemerkung, ich finde es tatsächlich gut, dass die Gesetze so benennen, seit es da angefangen hat. Ich glaube, das war in der dritten Kabinett Merkel, wo das losging mit diesem Gute-Kita-Gesetz oder so. Das war eines der ersten. Und ich muss sagen, ich finde es gut, dass man dem Gesetz mal anhört, für was es eigentlich da ist. Ja, bei Wachstumschancengesetz, ich weiß, wozu es da sein soll. Ja, das ist nicht der Fall bei dem ganzen anderen Kram und der wird ja dann doch immer irgendwie anders benannt. Ja, Hartz IV heißt ja auch nicht Hartz IV. Das war ja immer dieser Blödsinn mit dem Arbeitslosengeld 2. Warum hat man das nicht von Anfang an gescheit benannt? Ja? Und von daher bin ich froh, dass die das inzwischen machen. Das ist einfach richtig. Das ist eine Entwicklung aus den USA, by the way. Da machen die das ja schon länger. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch diesen Inflation Reduction Act, was ja auch ein unglaublich cleveres politisches Framing ist, weil in diesem Inflation Reduction Act, da sind ja gigantische Ausgaben drin, die sind eigentlich eher inflationstreibend. Aber hey, es ist der Inflation Reduction Act. Ja. Das ist einfach clever. Ja. Da stehe ich dann immer so ein bisschen bewundernd da für gutes politisches Handwerk, egal aus welcher Richtung das dann kommt. Genauso wie bei Lindner auch. Aber gut, du hast auch noch eine unglaublich wichtige Dynamik angesprochen, die häufig missverstanden wird bei den öffentlichen Haushalten, nämlich dieser Unterschied von den festen Ausgaben zu den disponiblen Ausgaben. Da gibt es bestimmt auch im Deutschen Fachbegriffe dafür, ich kenne nur die englischen, nämlich Discretionary Spending und Non-Discretionary Spending. Und es ist in jedem modernen Staat, also wir reden hier quasi letzten Endes von den westlichen Staaten, die alle ein ausgebautes Sozialsystem haben, weil das in den westlichen Staaten ja die mit Abstand größten Ausgabeposten sind. Ja, das ist nicht der Fall, wenn wir zum Beispiel nach Russland gucken oder sowas oder auch in China und ganz besonders natürlich in sowas wie afrikanischen Staaten oder so. Die haben da erstens viel kleinere Haushalte und zweitens mehr Spielraum drin, einfach weil die Ausgaben nicht so verpflichtet sind. Aber bei uns sind die gesetzlich ja alle festgeschrieben. Ja, zum Beispiel, wie viel Geld an Arbeitslosenhilfe ausgezahlt wird, da kann der Hubertus Heil sich ja auf den Kopf stellen. Das ist ja einfach nur gesetzlich festgeschrieben. Jeder Arbeitslose, jede Arbeitslose hat so und so viel Anspruch und wenn es mehr Arbeitslose geht, dann steigen die Kosten und da kannst du nichts dagegen tun. Das gleiche gilt für Rente. Wenn mehr Leute in Rente gehen, dann werden die Rentenausgaben steigen und wenn jetzt plötzlich eine Epidemie übers Land hinwegfegt und die Rentner killt, dann ist das sehr gut für den Haushalt. Weil dann diese Anteile plötzlich sinken. Weil das eben alles gesetzlich geregelt ist. Und so ist es bei ganz vielen Dingen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel die Bundeswehr da tonnenweise neue Sachen einkauft, das sind ja dann alles unglaublich langfristig laufende Verträge. Da kann man ja dann nichts mehr machen. Aber die belasten die Haushalte für die nächsten 10 Jahre letzten Endes. Die stehen dann da drin und dann kann man nichts tun. Und der Anteil der Ausgaben, über die ich tatsächlich Jahr für Jahr genuin neu entscheiden kann, ist extrem gering. Am Gesamtvolumen. Ja, das ist eine Masse von Einzelprogrammen, wirklich. Das ist tonnenweise Kleinscheiß. Aber es ist eben Kleinscheiß. Der Großteil fällt da nicht drunter. Und das muss man einfach erst einmal wissen, wenn man in diese ganzen Spardebatten reingeht. Weil das eben dazu führt, dass eine Forderung wie die von Lindner, eben zu sagen, hier, ihr müsst alles streichen, das kann zwangsläufig nur bei diesem Kleinscheiß passieren. Und das Problem ist, dass dieser Kleinscheiß halt häufig ziemlich sinnvoll ist, so im Vakuum betrachtet. Ja, also wenn wir uns zum Beispiel angucken, macht es Sinn, Demokratieförderung bei Jugendlichen zu betreiben? Selbstverständlich. Absolut. Ja. Wollen wir die Entwicklung von der Massentierhaltung zum Ökolandbau? Klar, ist eine coole Sache. Ja. Wollen wir in der jeweiligen Stadt das Freibad erhalten? Ja, selbstverständlich. Jeder geht gerne ins Freibad. Ja. Und so weiter und so fort. Das ist quasi erst in der Masse, in der dieses Kleinvieh dann langsam anfängt, Mist zu machen. Und das Problem ist eben, dass jede dieser Einzelmaßnahmen evident nicht dazu beitragen wird, in irgendeiner Art und Weise signifikante Sparanstrengungen zu machen. Ja, also wenn dann zum Beispiel wir die Demokratieförderung zusammenstreichen, um sagen wir mal 30%, Gratulation, wir haben jetzt 3 Millionen gespart. Das ist 0,00x%. Das heißt, jede Person, die das sieht, wird sich hinstellen und sagen, wie können wir ein so wichtiges Thema fallen lassen für so wenig Geld? Und das gilt eben für jedes einzelne Thema. Und wie immer, wenn du Leuten was wegnehmen möchtest, hast du das Problem, dass diejenigen, die davon betroffen sind, viel, viel lauter sind als diejenigen, die denen Sabobo vorbeigeht. Das hast du ja immer in der Politik, das hast du in Unternehmen, das hast du überall. Die Betroffenen schreien sehr laut, die Betroffenen haben die entsprechende Vetomacht und das macht es ja so irre schwierig, diese ganzen Sachen wegzustreichen. Und wie du schon gesagt hast, irgendjemand kann dir immer erklären, warum die jeweilige Ausgabe total sinnvoll ist. Es gibt keine objektive Verschwendung von Steuermitteln. Ganz egal, was der Bund der SteuerzahlerInnen behauptet. Ja, die machen ja immer diese schönen Aufstellungen, aber ich bin hundertprozentig sicher, würden die JournalistInnen, die dann darüber berichten, anstatt einfach nur die Presseerklärung zu veröffentlichen, mal nachfragen bei den Leuten, die diese Ausgaben getätigt haben, die würden bestimmt ganz tolle Erklärungen da dafür bekommen, warum dieser Kreisel wichtig war, warum jene Brücke eine total wichtige zentrale Funktion erfüllt, warum dieses Rathaus unbedingt gestrichen werden musste, warum der Asbest daraus muss und so weiter. Ja, also jede Maßnahme ist immer super sinnvoll aus Sicht der Betroffenen und die sind halt auch diejenigen, die gegebenenfalls ihre ganze Kraft einsetzen werden, um das aufzuhalten und das macht die Kürzungen so schwer. Deswegen sind die effektiven Kürzungen auch die, wo man tatsächlich am Gesetz rumschraubt. Ja, also wenn wir zum Beispiel gucken, diese ganzen Rentenreduzierungen, die haben natürlich massiv die Staatsausgaben reduziert, aber das sind natürlich auch die Folgen deutlich einschneidender, als wenn ich die Demokratieförderung für Jugendliche kürze. Ja? Weil erneut Kleinscheiß versus die wirklich entscheidenden Dinge.
Ja, genau. Also und was mir zu den Fixkosten noch, ich glaube, das heißt auch einfach gesetzlich festgelegte Kosten, hieß jedenfalls in Neukölln so. Da ist zum Beispiel so ein typisches Missverständnis ist da zum Beispiel immer beim Sozial- und Arbeitsministerium, weil das der allergrößte Posten ist, der ist riesig. Und also so, oh mein Gott, die Sozialausgaben und kein Wunder, da muss aber dringend eingespart werden, weil das die absolute Zahl so groß ist. Aber die haben tatsächlich den höchsten prozentualen Anteil an gesetzlich festgelegten Kosten. Die haben dann wirklich auch nur noch sehr wichtige Programme natürlich, wie, keine Ahnung, für Jugendarbeitslosigkeit oder Leute, die keinen Schulabschluss haben, diese ganzen Programme, die natürlich wieder sehr wichtig sind. aber das sind auch wirklich deren einzige flexible Kosten. Da ist auch alles gesetzlich festgelegt. Kann man nicht sagen, oh, die Zahl ist so hoch. Das ist, als wenn ich sage, oh mein Gott, ich bezahle 50% meines monatlichen Gehalts für die Miete. Da muss ich jetzt aber die Miete kürzen oder ich weiß auch nicht, umziehen ist eher teurer. Aber das geht eben auch nicht so einfach. Also da das sind gerne alles so Missverständnisse, die dann in der Öffentlichkeit so laufen, die auch oft für Populismus verbraucht werden, weil, wie gesagt, weil das auch immer alles unter Sozialabgaben zusammengefasst wird und das halt Rente, Arbeitslosengeld, was weiß ich, ganz viele andere Dinge.
Und das kriegen ja auch immer nur andere Leute. Das Wichtige ist ja, dass diese...
Man selber braucht
nicht. Die sinnlosen Sozialausgaben sind für andere Leute. Man selbst bekommt ja immer nur, was man verdient hat. Das ist ja immer der ganz, ganz wichtige Unterschied dabei.
Genau, deswegen die nicht nur die Programme, das ist ja auch, wenn das Freibad ist total wichtig, aber keine Ahnung, der Seniorentreff, ne, braucht man nicht. Ne? Also das ist ja dann auch immer, was man selber nutzt und kennt, findet man immer wichtig und was man noch nie gehört hat, ist dann auch Steuerverschwendung.
Ich glaube, an der Stelle können wir tatsächlich mal kurz das Elterngeld ansprechen, weil das eben so paradigmatisch für diese ganze Geschichte war. Das fand ich, wie gesagt, ziemlich clever von der Paus. Ich bin gespannt, ob es tatsächlich auch für sie aufgeht. Vielleicht war es auch gar nicht so clever, aber zumindest für mich im luftleeren Raum betrachtet war das gar keine doofe Idee. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, was ist passiert? Die Petra Paus, also unsere Familienministerin, hat gesagt, okay, dann spare ich Geld ein. Und zwar, was ich tun werde, ist Folgendes. Ich schlage hiermit vor, dass wir, oder ich weiß gar nicht, ob die das selber tun kann oder ob es dafür eine Gesetzesänderung braucht, aber das war auf jeden Fall das, was sie gesagt hat, dass sie tun will, nämlich die Obergrenze, ab der man überhaupt Elterngeld beziehen kann, nach unten zu versetzen. Als das Elterngeld geschaffen wurde, deswegen ist das auch so paradigmatisch für die ganze Debatte, das ist ja 2007 eingeführt worden, und nebenbei ist seither nie erhöht worden. Das heißt, die Leute kriegen immer noch genauso viel Euros in absoluten Zahlen wie 2007. Die sind natürlich aber inzwischen kaufkraftbereinigt wesentlich weniger wert. Also das Elterngeld wurde real jedes Jahr massiv gesenkt. Jetzt vor allem natürlich in den letzten beiden Jahren. Das ist ja nur noch ein Scherz letzten Endes. Aber anyway, das wurde damals, hatte damals eine Obergrenze sozusagen, dass ein Paar, das dieses Elterngeld beantragt, wenn die ein Gesamteinkommen haben von so ungefähr 500.000 Euro war das damals, dann kriegen sie kein Elterngeld mehr. Also ab sozusagen einer halben Million Einkommen im Jahr, da brauchte man dann aus Sicht der damaligen schwarz-roten Regierung kein Elterngeld mehr. Und es wurde dann irgendwann runterreformiert auf 300.000 Euro. Also man hat es dann... Das ist völlig an mir vorbeigegangen, muss ich ehrlich sagen. Das wusste ich jetzt erst durch diese Debatte, dass es irgendwann mal auf 300.000 gesenkt wurde. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt eine Grenze gibt, ehrlich gesagt. Ich halte dafür. Genau, also das ist ja auch, muss man mal ehrlich sein, das ist ja letztlich Symbolpolitik. Ja. Und die Paus hat jetzt vorgeschlagen, dass man diesen Betrag reduziert auf 150.000 Euro. Und wohlgemerkt zu versteuerndes Einkommen, was auch hier noch einmal zusätzliche Nebel, politischen Nebel aufwirft, weil das ist ja was völlig anderes als mein Bruttoeinkommen. Ne? Dafür brauche ich ungefähr 180.000, 190.000 Euro Jahreseinkommen in dem Haushalt, um auf die 150.000 Versteuerbares zu kommen, je nachdem, wie gut mein Steuerberater ist und wie viele Kinder ich eben tatsächlich habe.
Und Vermögen kommt da nicht mit rein, weil das ist Wahnsinn da.
Genau, da geht es wirklich nur um Einkommen. Ja, da geht's nicht um Aktienrenditen oder sonst irgendwas oder Papas Spenden im Monat oder was auch immer. Ja, das ist alles nicht drin. Es geht wirklich nur um das, was auf dem Gehaltszettel steht. Das betrifft, wenn ich die Hochrechnungen richtig im Kopf habe, so irgendwo zwischen 2 und 3% der Paare im gebärfähigen Alter in Deutschland. Also es ist eine verschwindend geringe Zahl, die hier betroffen sein könnte, möglicherweise. Ob die dann überhaupt Elterngeld beantragen, gibt es, glaube ich, überhaupt keine Zahlen für. Also zumindest habe ich keine gehört.
Ich habe übrigens tatsächlich mal gegoogelt, ist jetzt ja gar nicht so einfach, weil ich überlegt habe, was musst du arbeiten, weil Eltern sind ja auch nicht 50, sondern schon eher Mitte 30, dass du so ein hohes Einkommen hast. Und da müssen wirklich schon zwei Leute, ich weiß gar nicht, ob man das mit 35 erreicht, war ja auch die schöne Frage, was hat dich gehindert, ein geiles Abi zu machen, erstmal Medizin zu studieren. Und man muss tatsächlich, es müssen, glaube ich, beide Chefärzte sein. Wie gesagt, keine Ahnung, ob man mit 35 schon, wahrscheinlich ist man da gerade mit dem Studium fertig oder so. Oder Top-Anwalt, damit du überhaupt auf diese, also selbst die Bestbezahlten, ich glaube, ich habe mal so eine Aufstellung gesehen, also selbst wenn du Facharbeiter mit einem echt guten Job bei Mercedes in der Entwicklungsabteilung bist, kommst du da nicht ran.
Ja, es geht tatsächlich etwas einfacher, glaube ich, als du es gerade darstellst. Also ich habe genügend Leute in meiner Bekanntschaft, die tatsächlich sechsstellig verdienen, und wenn du einen Haushalt annimmst, in dem beide das tun, was natürlich wieder sehr selten ist wegen der Gender-Dynamik hier im Land, aber wenn wir das einfach mal annehmen, ja, dann kommst du da schon hin. Also gerade diese typischen Geschichten, wo du so diese mit irgendwie BWL-affinen im mechanischen, elektrischen Bereich, was du da hast, gerade jetzt bei uns hier im Ländle, ja, also dieses bei Bosch, bei Daimler und so weiter, da kommst du schon relativ schnell in diesen sechsstelligen Bereich, und ja, auch schon Ende 20, Mitte 30, was ja mittlerweile noch ist ja quasi mittlerweile die Standardzeit, wo du Kinder kriegst, Anfang 30, ja. Also das erreicht schon einen Teil der Leute, aber wie gesagt, es sind halt so 2 oder 3%, die das hinkriegen können, weil du brauchst halt beide, die das machen, sonst ist es letztlich irrelevant. Und das ist halt super selten. Aber es gibt's. Der Punkt für mich ist vielmehr der, diese Kürzung betrifft wenig Leute. Ja, ich glaube, in absoluten Zahlen sind es so 150.000, 200.000 Menschen gewesen. Und eine Petition, das aufzuhalten, hatte innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, 600.000 Unterzeichnende. Und ja, und ich meine, das ist ein ganz anderes Thema, aber das ist so diese völlige Fehleinschätzung, wo man sich selber in der sozialen Leiter befindet und wo man überhaupt hinkommen kann einerseits. Aber es zeigt eben den Punkt, den ich machen wollte, egal was du kürzen möchtest, du wirst Widerstand kriegen. Und zwar massiven Widerstand. Ja, diese Elterngeldkürzung hat zu einer Debatte geführt, die war ja teilweise an Absurdität nicht mehr zu überbieten, wo dann urplötzlich FDP-Menschen, ich habe in den Shownotes den Johannes Vogel verlinkt, wie der sich für das Elterngeld für die Paare mit dem zu versteuernden Einkommen von 150.000 bis 300.000 Euro in die Bresche wirft, ist das Wort. Und ich verstehe auch die Argumente völlig, ja, ich unterstütze die ja sogar, weil das Elterngeld ist keine Sozialleistung, ja, sondern das erfüllt ja ganz andere Funktionen und so weiter, das sehe ich alles völlig, nur erneut, das ist das, was mich an der Debatte so ärgert, die Prämisse von Christian Lindner und diesen ganzen Ausgabenkürzungen war, der Staat gibt zu viel Geld aus, der Staat muss sparen, und wenn ich sparen muss, wenn ich also Programme streichen muss, dann ist es doch in meinen Augen absolut ein nachvollziehbares Gebot der Fairness, dass wir dann bei denjenigen sparen, die es sich leisten können, und nicht bei denen, die darauf angewiesen sind. Also, dass ich dann eben das Elterngeld für die 300.000 Euro zu versteuerndes Einkommen streiche und nicht, sagen wir mal, die KDU, also die Kosten für Unterkunft und Heizung von Bürgergeld heißt es ja mittlerweile, Empfangenden, um 20% streiche oder sowas. Nee, aber stattdessen hatten wir in Deutschland eine Debatte darüber, sollte man das Elterngeld für Gutverdienende streichen, was ja gar nicht die Frage war eigentlich. Nee? Aber das ist der Begriff, in den das sofort gebracht wurde. Und das ist das, was mich eben so ärgert, weil man völlig ignoriert, wo diese Debatte herkommt. Der, die Pause ist ja nicht eines Tages aufgestanden und hat gesagt, so, und jetzt will ich mal die Reichen richtig hart, du weißt schon was, ja? Sondern die hat ja reagiert. Und erneut eigentlich ziemlich clever, auf eine Maßnahme von dem Lindner. Und hat da quasi so ein bisschen politisches Ping-Pong gespielt und versucht, dem den schwarzen Peter zurückzugeben. Das hat in dem Fall nicht funktioniert. Aber in meinen Augen war das nicht die Schuld von der Paus, sondern dann tatsächlich von dieser unglaublich dummen Debatte, in der keiner bereit war, die grundsätzliche Prämisse zu hinterfragen.
Und sie hat das auch klug gemacht, weil irgendwann kam, habe schon wieder vergessen, was es war, aber irgendwann kam ihre Alternative. Und das war auch tatsächlich, ich weiß nicht, Schulstarterpaket für Hartz-IV-Empfänger. Also auf jeden Fall irgendwas, was wirklich die Allerärmsten betrifft. Also, und wie gesagt, das ist ja genauso. Du hast so viel festgelegte Kosten, du hast nur eine bestimmte Anzahl an Programmen, wo du sparen kannst. Und das war dann auch tatsächlich, war auch klug, dass sie das mal, dass das rausgekommen ist, also dass das lanciert wurde, vermutlich, wenn sie klug waren. Ja, und das war, also das war ja auch eine ganz eklige Debatte. Also wie gesagt, das Elterngeld, weiß ich ja, ich fand es von Anfang an nicht gut, aber es war ja extra dafür gedacht, dass wohlhabendere und studierte Leute eher was dafür bekommen. Dafür wurde das Erziehungsgeld zum Beispiel gestrichen. Und es war eine ganz eklige Debatte, weil es tatsächlich denn, wo ja das Problem ist, gerade wenn du sowas streichst bei den Reicheren, die haben ja auch eine Medien macht ohne Ende, wie gesagt, wie mit dieser Petition für über 600.000 Leuten, und das betrifft nur 100.000 Leute, ich weiß gar nicht, wer da unterschrieben hat. Und das war auch eine ganz eklige Debatte, weil das oft so klang, als wenn jetzt diese Leute mit 300.000 Einkommen ohne das Elterngeld am Hungertuch nagen. Was logischerweise, oder was ich aus feministischer Sicht wirklich eklig fand, weil da ging es oft so um dieses, dadurch wird die Frau in die Abhängigkeit des Mannes getrieben. Und da habe ich gedacht, mein Gott, wenn man so viel, also hast du das Problem logischerweise bei der Armut mehr, aber es kommt ja immer darauf an, meinetwegen bist du eine arme Krankenschwester und der Mann verdient eine 500.000. Da kann das auch noch sein, aber wie gesagt, wo ich dann auch denke, meine Güte, da sollte man sich aber vielleicht vorher, wenn das Elterngeld dafür zuständig ist, dass die Frau nicht mehr abhängig vom Mann ist, dann funktioniert das aber nicht. Das ist auch nicht Sache des Elterngeld. Also das war von den Argumenten, die da lief, das war eine ganz eklige Debatte, fand ich, von hinten bis vorne.
Ja, ich würde teilweise tatsächlich widersprechen, weil ich sehe diese Argumente durchaus. Also ich finde diese Argumentation gegen die Kürzung auch komplett nachvollziehbar. Also wenn du mich quasi im Vakuum fragst, sollten wir einfach nur ausgründen sozusagen, weil wir versuchen wollen, hier ein bisschen zu kürzen. Sollten wir das Elterngeld für diese Gruppierung kürzen, dann muss ich sagen, haben mich die Argumente der GegnerInnen mehr überzeugt als die Argumente der BefürworterInnen. Nur darum ging es ja gar nicht. Ja, aber darum ging es ja gar nicht. Ja, ich will auch jetzt hier gar nicht aufrollen mit dem Elterngeld. Ich glaube, das ist eine Debatte, die können wir hier auch mal gerne, können wir mal gerne eine Folge dafür machen. Quasi generell Familienpolitik ist, glaube ich, so eine ganz spannende Thematik. Aber darum ging es ja gar nicht. Sondern es ging darum, dass das Familienministerium als Institution gezwungen wird, Geld einzusparen. Und das war quasi der Ort, an dem das dann passiert. Und was diese ganze Debatte eben völlig ignoriert hat, ist diese Geschichte, okay, eure Argumente sind toll, ja, wir behalten quasi das Elterngeld auf der bisherigen Höhe, was streichen wir stattdessen? Und wie du schon selber gesagt hast, ja, da hat ja dann die Paus erneut relativ clever als Alternative hingestellt, das Schulstarterpaket für Bürgergeldkinder. Das ist ja wirklich, also plakativer kann man es ja kaum machen. Ne? Das ist ja wirklich, ist wirklich wunderschön politisch gesehen. Hut ab, Frau Paus, ja, das ist.
Also vielleicht war es das auch nicht, aber es war irgendwie sowas, ne?
Weiß ich nicht, aber wenn man macht, ja, am besten macht sie dann noch einen Fototermin, ja, mit so ein paar Kindern, mit so einem traurig guckenden Kinderchen und so einer schiefer Tafel und Schwamm oder so, ja. Also du weißt, was ich meine, ja. Das ist einfach von der politischen Kommunikation her gut. Aber es führt eben in dieses Grundproblem, dass in einem allgemeinen Begriff im Vakuum, ja, wenn ich Leute frage, sollte der Staat seine Ausgaben zurücknehmen und weniger Geld ausgeben? Da kriege ich locker in jeder Meinungsumfrage 80-90% Zustimmung. Ja, alle Leute sind dafür. Klar soll der Staat weniger Geld ausgeben. Super. Und wenn ich dann frage, wo, ja, oder die konkreten Kürzungen sozusagen vorstelle, dann bricht diese Zustimmung innerhalb kürzester Zeit in sich zusammen. Es sei denn, ich kürze bei Leuten, wo die Befragten nicht dazugehören. Zum Beispiel, ich kriege stabile Mehrheiten, wenn ich sage, sollen wir die Hilfen für Flüchtlinge kürzen. Da bin ich hundertprozentig zuversichtlich, kriegen wir viele Mehrheiten. Selbst beim Bürgergeld kürzen, denke ich, kriegen wir gegebenenfalls in der Umfrage eine Mehrheit hin. Aber das ist letztlich irrelevant.
Unter Linken immer die Bundeswehr.
Ja, genau. Früher ging locker bei der Bundeswehr, das geht jetzt nicht mehr.
Nee, aber unter Linken geht das immer.
Ja, klar, unter Linken sowieso, ja. Aber ich meine, das ist ja der gleiche Bullshit. Genauso wie Rechte, die würden ja quasi den Flüchtlingen noch die Unterhosen abnehmen und auf eBay verkaufen, wenn sie könnten. Und genauso würden die Linken letzten Endes auch noch die letzte 9mm Patrone wegwerfen. Ja, das ist ja quasi einfach nur Quatsch. Ja, da brauchen wir ja gar nicht ernsthaft drüber diskutieren. Aber der Punkt ist eben letztlich, du kriegst diese Kürzungen so einfach nicht durch. Deswegen scheitern ja diese Maßnahmen. Das ist das Gleiche wie bei der beim Bürokratieabbau. Ja, wer ist denn jemals gegen Bürokratieabbau? Aber jedes Mal, wenn man dann an das Konkrete rangeht, klappt das nicht. Ja? Und warum? weil halt diese Bürokratie trotz allem irgendeine Funktion hat. Und sobald es mal konkret wird, stellt man fest, dass man die Funktionen eigentlich ja vielleicht doch haben möchte. Oder dass es genügend Leute in Entscheidungspositionen gibt, die diese Funktion haben wollen. Und dasselbe ist eben bei den ganzen Kürzungen der Fall.
Und dann ist ja noch das zweite Problem, das mir jetzt, als ich über die Kindergrundsicherung gelesen habe, das kostet ja auch noch, weil irgendwie der größte Posten ist, ist noch gar nicht sicher, dass das überhaupt mehr wert, weil der größte Posten ist, der Bürokratieabbau, die ganzen Einzelmaßnahmen zusammenzurühren. Und da kommt das nämlich auch hin, dann kostet das wieder was, das darf auch wieder nicht sein. Also das ist, wie gesagt, das klingt immer alles super, aber sobald man da konkrete Ideen vorschlägt, hat man da solche Widerstände, was ja nicht heißt, dass man das nicht machen kann. Man darf aber, man darf nicht denken, nur geil, 80% sind dafür, dann geht das einfach so durch den Bundestag und alle finden es super, sondern dann fängt der Kampf erst an.
Vollkommen korrekt. Ja. Das ist die Thematik an der Stelle und ich denke, damit haben wir diese politische Dimension abgefrühstückt, dieser Kürzungsgeschichte. Ja, also ich sehe, was Lindner da tut. Es wurde entsprechend vereinbart. Ich sehe auch grundsätzlich die Logik dahinter. Wenn man der Überzeugung ist, dass die Staatsausgaben eh schon zu hoch sind, dann ist das der Way to go gewissermaßen, um die zu reduzieren. Ich sehe das. Und das bringt uns zu der Frage, muss man das überhaupt tun? Ja, also ist das letzten Endes eine sinnvolle Geschichte, auf diese Art und Weise umzugehen mit dieser Story? Und es ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit, weil das auch massiv mit davon abhängt, wie man selbst denkt, dass der Staat sich finanziert und welche Überzeugung man ist, dass der Staat sich finanzieren sollte. Weil es gibt letzten Endes ja drei Möglichkeiten sozusagen, wie der Staat seine Ausgaben finanzieren kann. Er kann ja tatsächlich sagen, ich gebe nur so viel Geld aus, wie ich an Steuern einnehme. So haben sich Staaten zwar effektiv noch nie finanziert, aber genau, das ist eine einleuchtende Idee, vor allem deswegen, weil die diese Metaphern zulässt, diese Vergleiche mit Privathaushalten, weil das ist sofort eingängig. Ja, ich kann ja auch nicht mehr Geld ausgeben jeden Monat, als ich an Gehalt einnehme. Nur so funktionieren halt Staaten nur sehr eingeschränkt. Das wissen gerade wir Linken, glaube ich, relativ gut. Die Argumente sind sattsam bekannt, auch wenn sie nicht von allen geteilt werden. Aber nichtsdestotrotz, das wäre quasi Methode Nummer eins. Und so hat sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts effektiv kein moderner Staat mehr finanziert. Also mindestens. Warum nicht? Weil staatliche Ausgaben beinhalten immer auch relativ große Investitionen. Das war quasi der erste Grund, warum der Staat neue Möglichkeiten gebraucht hat, sich zu finanzieren. Das waren früher, wenn wir historisch zurückgehen, sowas wie der Eisenbahnbau, der Kanalbau, Ausbau von der Elektrizität und solcher Kram. Ja, also Infrastrukturprojekte, die waren einfach so teuer, die konnten aus laufenden Einnahmen nicht gedeckt werden. Glücklicherweise fielen die zusammen mit der Entwicklung des Kapitalismus. Der hat es erlaubt, Kapital, da kommt der Name ja her, überhaupt erst in nennenswerten Mengen bereitzustellen. Wir haben dann die Entwicklung des modernen Banksystems, das kann die entsprechenden Kredite überhaupt erst bereitstellen, um das zu machen. Und im 20. Jahrhundert kommt dann als zweite große Expansionswelle des Staates und das ist für unser Thema wichtig, eben auch der staatlichen Aufgaben, der Sozialstaat dazu. Und dieser Sozialstaat, das ist, glaube ich, was, das gerade auf der Linken, aber eigentlich auch generell, immer so ein bisschen unterschätzt wird, habe ich so das Gefühl, in seiner historischen Einmaligkeit. Weil wir tatsächlich erst seit effektiv den 1950er, 1960er Jahren, je nachdem, wohin man guckt, eventuell sogar erst seit den 1970er Jahren, ein solch umfassendes soziales Netz hat, das fast alle und alle Lebenslagen abdeckt. Das gab es vorher einfach nicht. Ja, wir haben das jetzt seit zwei Generationen, wenn wir großzügig rechnen, seit drei. Das ist eine der fundamentalsten Änderungen im Zustand der menschlichen Rasse sozusagen, die wir überhaupt jemals gemacht haben. Also ich halte nicht ganz vergleichbar vielleicht mit dem Niveau von der Entdeckung der Landwirtschaft, aber es ist ein unglaublich einschneidender Lebenswechsel im Verhältnis zu dem, wie die Menschheit vorher gelebt hat. Das muss man sich einfach mal klar machen. Und es kostet eben unglaublich viel Geld. Und der gigantische Vorteil ist, anders als die Menschen im 19. Jahrhundert oder im frühen 20. Jahrhundert oder in jeder Epoche zuvor, existiert dieses Kapital. Ja, also wir haben dank dem Kapitalismus. Einmal mehr. Das läuft wirklich wie Topf auf Deckel. Deswegen habe ich auch immer überhaupt keine Geduld mit diesen Linken, die da immer die Systemfrage stellen und den Kapitalismus abschaffen wollen. Ja? Ohne den Kapitalismus haben wir den modernen Sozialstaat nicht, weil nur der die Produktivitätsgewinne, das Wirtschaftswachstum und so weiter zur Verfügung stellt, mit dem das tatsächlich möglich ist. Und warum komme ich jetzt eben darauf? Weil der aus Steuereinnahmen so nicht finanzierbar ist. Ne, also zumindest nicht im Komplex mit allem anderen. Und dieser Sozialstaat, der basiert, je nachdem, wie das Land ihn aufgesetzt hat, entweder aus Steuerzahlungen, wie wir es gemacht haben, aus Versicherungszahlungen oder aus so einem Mix. Ne, aber so oder so sind das, wie man im Fachjargon sagt, sind das Konsumausgaben des Staates. Und es ist ein unglaubliches Problem, wenn man Konsumausgaben mit Krediten deckt. Hier passt einmal mehr, hier passt mal tatsächlich so rum, diese Metapher zum Privathaushalt, weil jeder sieht ein, dass ich mir einen Kredit aufnehme, um ein Haus zu kaufen. Es ist deutlich blöder, einen Kredit aufzunehmen, um 6 Kästen Bier zu kaufen. Ne? Oder Urlaub, genau, weil das sind Konsumausgaben, die sollte ich nach Möglichkeit aus meinem laufenden Einkommen decken können. Und dasselbe gilt letzten Endes für den Staat, zumindest so als so eine halbwegs plausible Grundregel. Der Staat sollte nach Möglichkeit seine Konsumausgaben nicht per Kredit decken. Also das ist zumindest was mein aktuelles Denken, wo ich auf dem Stand bin, da gehe ich völlig mit. Ja, also wenn du mir sagst, wir brauchen eine Schuldenbremse für sozusagen staatliche Konsumausgaben, nämlich den ganzen Kram, der da festgeschrieben ist. Ja, das macht Sinn für mich, ja, dass das sozusagen angepasst wird an die aktuellen Ein- und Ausgaben.
Ja, obwohl hier würde ich kurz einhaken und eine kleine Kritik dran üben, weil das Problem ist ja, wenn man an staatliche Haushalte denkt, was du auch gesagt hast, das geht Hand in Hand mit dem Kapitalismus. Denn beides wurde ja dadurch auch unheimlich befeuert, dass der normale Mensch plötzlich eben eigene Kaufkraft hatte. Auch noch vor dem Sozialstaat, aber das hat die Wirtschaft nochmal massiv nach vorne gebracht. Weil früher hat einfach jeder seine Kleidung, sein Essen oder fast die allermeisten selber gemacht. Die hatten überhaupt keine Kaufkraft für Klamotten. Das war ein reines, artiges, reiche Leute-Ding. Und das hat ja diese ganze Industrialisierung, weil dann macht das ja erst Sinn. Ein adliger Baron, der schneidert sein Kleid, seine Hose, ja logischerweise nicht in so einer Massenfabrik, sondern der Schneider macht dann noch jeden Stich persönlich. Das hat ja diese Industrialisierung, das kam ja alles zusammen. Und deswegen finde ich, im Staatshaushalt ist das halt immer eine Frage, ob man das wirklich als reinen Konsum sieht, weil ja man auch die Kaufkraft gleichzeitig auch noch angewiesen ist und die Wirtschaft dadurch aus. Das heißt, das hängt ja alles noch miteinander zusammen und ist nicht so komplett weg, als wenn ich jetzt eine Woche auf Malle fahre. Also würde ich schon sagen, aber ganz so einfach wie im Privaten ist es eben auch nicht.
Das ist völlig korrekt. Ich sage bloß, hier akzeptiere ich den Vergleich noch am ehesten und bin eben bereit, dieses liberale Konstrukt eher zu akzeptieren. Also ich sehe quasi, es führt definitiv zu Problemen, wenn wir Sozialstaatsausgaben beliebig anwachsen lassen. Letzten Endes. Und damit kommen wir zu der anderen Finanzierung, nämlich staatliche Schulden. Die sind ebenfalls konstitutiv für den Kapitalismus. Ohne Staatsschulden gibt es keinen Kapitalismus. Ja, das muss man einfach ganz klar sagen. Das werden die Liberalen üblicherweise, sofern sie nicht komplett abgespacete Spinner sind, auch anerkennen. Da ist ja immer nur die Frage, wie hoch und wofür. Ne? Und wie gesagt, alles, was liberal tickt, lehnt eigentlich diese konsumtiven Schulden immer ab. Grundsätzlich. Und in meinen Augen haben sie es ein bisschen weit getrieben mit dieser grundsätzlichen Ablehnung. Und quasi den Fehler gemacht, sich den Weg für Investitionen und solche Ausgaben zu verbauen. Und auch hier, ich muss sagen, ich verstehe teilweise schon, warum. Ja, weil eben wir so ein bisschen dieses Trauma haben letzten Endes und die ganze Geschichte eben furchtbar unsolide aufgestellt war letzten Endes. Ja, ich meine, diese ganze Finanzierungsgeschichte des Sozialstaates, die besonders in den 90er und 2000er Jahren so ein massives Thema war, das kam ja auch nicht von ungefähr. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, inwiefern man das am besten löst, weil das ist die Kehrseite der Schuldenbremse sozusagen, die bisher in der Debatte noch nie eine Rolle gespielt hat, die ich aber so ein bisschen als so eine tickende Zeitbombe in der Schuldenbremse aus liberaler Sicht sehe. Ich habe das schon vor Jahren argumentiert, dass ich gesagt habe, die Schuldenbremse, die sagt mir nur, ich darf keine Schulden aufnehmen, um die Staatsausgaben zu decken. Die sagt nicht, die Staatsausgaben müssen geringer werden. Ich kann theoretisch auch die Einnahmenseite erhöhen. Natürlich ist es mit keiner Mehrheit seit Verabschiedung der Schuldenbremse machbar gewesen. Aber wenn ich mir beispielsweise eine rot-rot-grüne Regierung vorstellen würde oder eine rot-rote oder whatever oder für 51% für Wagenknecht, ja, die könnten die Schuldenbremse als Knüppel benutzen, jenseits von Gut und Böse, um den Liberalen um den Kopf zu schlagen. Ja, da warte er, und ich erwarte, irgendwann wird es passieren. Weil das Ding ist tatsächlich... Genau, das ist tatsächlich eine politische Logik, die schläft in Deutschland aktuell, die ist aber grundsätzlich da. Aber zurück zum Thema, ja, wir kommen dann eben noch zu dieser Finanzierungsgeschichte über Schulden und die dritte Finanzierungsmöglichkeit, das ist eine, die wird in Deutschland überhaupt nicht ernst genommen, das ist die Finanzierung über die Schulden, über die Druckerpresse, das ist mittlerweile auch politisch ja überhaupt kein gangbarer Weg mehr, weil wir ja gar nicht souverän über unsere eigene Währung entscheiden können, das heißt, das ist ohnehin nicht praktikabel, aber diese Idee hat in Teilen der Linken eine minimale Renaissance erfahren über das sogenannte Modern Monetary Theory. Ich habe da ja einen Podcast drüber gemacht mit dem Dirk Ehns, der ist ja quasi so der deutsche Vertreter neben dem Maurice Höfgen für diese Theorie. Das heißt, wenn ihr nicht damit anfangen könnt, wenn euch das interessiert, dann schaut ins Archiv zurück und sucht euch die Folge mit dem Dirk Ehns raus. Ich werde die auch, oder ich verlinke sie in den Shownotes, das macht vielleicht mehr Sinn. Anyway, das sind quasi die drei Finanzierungsmöglichkeiten für den Staat. Und wir sprechen hier jetzt gerade letzten Endes von einem Narrativ, das behauptet, dass alle Einnahmen durch die dass alle Ausgaben durch die Einnahmen gedeckt werden müssen. Und da das nicht der Fall ist, sagt der Lindner, müssen wir sozusagen kürzen. Across the board. Und natürlich gibt es Ausnahmesituationen, das erkennt auch die FDP an, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie oder jetzt den Ukraine-Krieg, in denen auch konsumtive Ausgaben per Schulden gemacht werden müssen. Ja, das war ja wirklich unter allen Parteien, unter allen demokratischen Parteien zumindest Konsens. Ne? Ich sag bloß, der Tankrabatt, die Gaspreisbremse, das war komplett klar von Anfang an. Und ich verstehe ehrlich gesagt bis heute nicht, wie jemand jemals etwas anderes annehmen konnte, dass der Staat an dieser Stelle eingreifen würde. Und das ist das, was ich meine. Ja, das ist etwas Neues. Vor mindestens mal 1950 wäre unvorstellbar gewesen, dass der Staat in einer solchen Situation in diesem Ausmaß eingreift. Da wären dann die Energiepreise einfach um 600% gestiegen und es hätte zu massiver Armut geführt. Und dann wären da einige Leute in Zylindern dagestanden und hätten gelehrt darüber diskutiert, dass da jetzt die Selbstreinigungskräfte des Marktes am Werk sind. Und dann hätten sie sich gewundert, warum Hitler gewählt wird. Und weil wir inzwischen schlauer sind und weil wir erneut die Kapazitäten dafür haben, wurden hier dann massive Ausgaben getätigt. Aber das ist eben eine Ausnahmesituation, die von allen Parteien akzeptiert wurde. Und die FDP möchte unbedingt zurück zu dem, was sie als normal betrachtet. Und jetzt wäre meine These sozusagen, dass dieses Normal, also im Endeffekt ein imaginierter Zustand vor der Finanzkrise, weil seither sind wir quasi in einem permanenten Ausnahmezustand, ja, dass dieser Versuch zurückzukehren in diese Zeiten letztlich zum Scheitern verurteilt ist. Und zwar hauptsächlich wegen der Klimakrise, weil die uns vor zwei gleichermaßen unattraktive Optionen stellt. Nämlich einerseits permanente Katastrophenhilfe leisten zu müssen, Stichwort Ahrtal. Das wird zwangsläufig öfter passieren in Zukunft. Und da gibt es dann nur zwei Möglichkeiten. Entweder erneut, wir machen die Zylinderversion von, ja, Pech gehabt, dann baut mal schön wieder auf, wir winken euch zu. Oder der Staat geht massiv da rein, nimmt quasi Schulden auf und finanziert diesen Wiederaufbau. Und das lässt sich halt nur so oft machen, bis irgendwann die Möglichkeiten erschöpft sind. Und umgekehrt, wenn man auch nur ein Modikum an Erfolg haben möchte, Prävention gegen sowas zu betreiben, dann heißt das halt massiv in die grüne Transition, wie sagst du, Green Transition, den grünen Übergang zu investieren, sprich CO2-frei, so früh wie irgendwie möglich. Die aktuelle Zielmarke ist 2050, das ist extrem unwahrscheinlich, dass die erreicht wird, aber letzten Endes ist das genaue Jahr ja auch nicht so relevant. Aber das bedeutet eben, massiv investieren und das haben wir gerade etabliert, das geht nicht aus dem laufenden Haushalt. Und da haben wir dann eben das Problem, dass diese Kürzungsmaßnahmen, die sind da letztlich so ein bisschen nicht ernst zu nehmen. Ja? Also wenn Liberale quasi den Vorwurf machen in Richtung von progressiven Leuten, dass ihre ganzen tollen Maßnahmen von Wärmepumpen über Tempolimit und so weiter, die halten ja alle den Klimawandel nicht auf. Und es ist ja korrekt. Aber dann muss ich auch ehrlich sagen, sorry, die Kürzungen, die ihr da macht, das ist auch eine Scherzveranstaltung. Ja, das ist reine Symbolpolitik. Die wird an den grundsätzlichen Ausgabedynamiken des Staates und seiner Einnahmesituation nichts fundamental ändern. Ja, was ihr da macht, das ist letzten Endes nur die eigene Basis streicheln auf Kosten der Leute, die dann von diesen Ausgabenkürzungen betroffen sind. Und wie wir gesehen haben, Stichwort Elterngeld, ihr seid sehr bereit, eure eigenen Leute da davor zu schützen. Ja, das ist ja auch noch ein Aspekt, der da mit reinläuft.
Das Problem haben wir ja aktuell sogar mit diesem marktwirtschaftlichen Prinzip, mit dem CO2-Preis, der steigt zum 1. Januar. Die ganze Zeit erzählt die FDP, wie wichtig sie das findet, hier über der Preis regelt den Markt oder was weiß ich. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Und wer läuft jetzt am meisten dagegen? Schon andere FDPler, weil die nicht wollen, dass das Benzin teurer wird. Also dann, und das ist ja mit den normalen Sparsachen schon ähnlich. Die torpedieren ja auch ihre eigenen Programme. Das hattest du ja auch mal geschrieben. Ich meine, das die Digitalisierung. Ich meine, ich habe dreimal geguckt, ob ich mich nicht vertan habe, weil die geht von 300 Millionen auf 3 Millionen. Da bleibt gar nichts mehr über. Und das ist, wie war noch irgendwie Digitalisierung first, Bedenken second oder so. Und jetzt wird da alles, ich meine, das ist ja nicht mehr ein bisschen kürzer, sondern quasi alles. Da bleibt gar nichts mehr über. Und das haben wir ja mit Bildung genauso. Das ist ja das. Ja, auch weg. Pech. Also das ist, um zu dem Grundsätzlichen eben nochmal zu kommen, wo ich auch denke, dass sich die SPD tatsächlich im Moment in ihren grundsätzlichen Prinzipien so ein bisschen verhakt. Das passt gar nicht mehr zusammen. Die kommt sich da gegenseitig ins Gehege. Die produziert extrem viele Widersprüche. Und aktuell, glaube ich, funktioniert das noch. Weil, außer wenn wir jetzt mal Frau Paus nehmen, weil das von allen anderen sehr wenig in Frage gestellt wird. Weil da habe ich ja auch gedacht, man könnte ja mal generell fragen, ob es gerade klug ist zu sparen. Oder so zu sparen. Man könnte ja tatsächlich sagen, wir nehmen hier ein Gesetz und sparen einen großen Haufen. Muss auch nicht gut sein. Aber ich finde es tatsächlich, und das ist eben auch meine Kritik an SPD und Grünen, außer der Frau Paus, dass ich das sehr merkwürdig finde, dass da nicht zumindest, und man kann das ja trotzdem so verabschieden, aber dass da nicht einer mal sagt, hier, vielleicht reden wir mal drüber, oder ich finde das zumindest nicht so toll, sondern, hey, natürlich ist das total wichtig, dass wir sparen. Der Habeck sagt, ach, das Klimageld ist nicht so wichtig, wir müssen ja einsparen. Stimmt dann aber wieder dem anderen Gesetz zu, wo ich dann auch denke, ja, aber man könnte ja zumindest mal gut, jetzt sind die alle mit in der Regierung, ist schon logisch, dass die CDU da, die sind ja eher auf Abwägen, aber ich finde das schon eben problematisch, dass das so gar nicht in Frage gestellt wird, dass alle sagen, oh ja, absolut, wir müssen sparen, oh ja, wir müssen überall kürzen, was geht, vielleicht nicht ausgerechnet da, aber sonst ist das total super. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, das ist genauso, wie man die Staatsausgaben nicht ins Unermessliche steigern kann. Ich glaube, diesen Kurs kann man eben auch nicht ewig durchführen, weil der einfach irgendwann hat man diese Widersprüche. Und achso, zum Klima würde ich noch sagen, wir haben ja nicht nur die Prävention, dass wir was einsparen, sondern wir müssen ja quasi auch noch doppelt präventiv tätig werden, weil wir jetzt ja wie mit dem Ahrtal schon Probleme haben. Da reicht es ja nicht, damit wir nächstes Jahr nicht überschwemmt werden, bis 2050 irgendwelche Emissionen einzusparen, sondern es wäre schon mal gut, jetzt aktuell schon zum Beispiel mit diesen Flüssen da zu gucken, dass wir mehr Überschwemmungsgebiete haben, dass wir Deiche höher bauen, dass wir mehr Löschflugzeuge haben. Also das sind ja quasi auch noch doppelte Ausgaben, egal wie viel CO2-Emissionen wir tatsächlich in den nächsten 10 Jahren einsparen.
Ja, sage ich, das ergibt alles in sich keinen Sinn. Und ich meine, ich verstehe die Leute schon, weil es einfach so schwierig ist, gegen Kürzungen zu argumentieren im allgemeinen Politischen. Du kannst immer problemlos gegen einzelne Kürzungen diskutieren, ja, siehe Paus einmal mehr, aber oder eben auch der Vogel mit seiner Elterngeldkürzung, gegen einzelne Kürzungen ist gar kein Problem, aber gegen das Prinzip von Kürzungen ist es wahnsinnig schwer anzugehen, weil sie diesen Paradigmenwechsel, herzustellen zu einer anderen Wirtschaftspolitik. Das ist eine Tall Order und ich verstehe die Leute schon, dass die sich da nicht rantrauen. Die sind da auch mental quasi nicht, also von der Mentalität her meine ich damit, sind das auch nicht die Leute dafür. Also ich sehe einfach Olaf Scholz, der war ein Agenda-Boy. Der ist nicht der Typ dafür. Und ich meine, der ist auch als Kanzler, der ist Merkel 2.0. Merkel mit weniger Haaren und dafür einen Penis. Der ist nicht der Typ dafür. Und unser politisches System ist nicht das politische System dafür, weil einmal mehr, solche radikalen Entscheidungen sind da drin einfach nicht angelegt und unter radikale Entscheidung läuft ja bei uns schon die Elterngeldkürzung für diese 2%, ja. Das ist ja, letztlich ist alles eine radikale Entscheidung. Wir haben das ja auch bei den Heizungen gesehen, ja. Das ist ja eigentlich auch ein vergleichsweise niedrigschwelliger Eingriff, wenn man guckt, um welches Thema es da eigentlich geht. Aber alles ruft gigantische Widerstände hervor. Es ist ja quasi im Rückblick faszinierend zu sehen, dass die Agenda 2010 jemals geklappt hat. Also das ist ja eigentlich ein Wunder aus der Rückschau. Ich glaube auch nicht, dass es nochmal funktionieren würde aktuell.
Es war auch nur, die CDU war in der Opposition und hat mitgemacht. Das sind solche
Sachen. Ja, only Nixon can go to China.
Andersrum wäre das nicht, hätte das nicht geklappt, weil wäre die SPD Sturm gelaufen. Und das ist, wie gesagt, das ist mir jetzt eben auch aufgefallen, die SPD ist da nicht die Partei für. Aber das Problem ist, wenn die in der Regierung sind und auch noch die größte Koalition, dann überkompensieren die ja immer so. Weißt du, da ist nicht mehr, nicht so wie die Pause, hey, vielleicht können wir woanders sparen, sondern, oh ja, wir sparen hier nochmal bei irgendeiner Sozialleistung eine Million mehr, weil damit bloß keiner sagt, die SPD gibt so viel Geld aus. Also die haben dann ja so eine Überkompensation drin, dass die sich dabei auch noch in Stolper geraten. Also das ist eben im Moment ein bisschen, glaube ich, das Problem, dass und die Grünen mit ihrem, oh, wir wollen aber unbedingt regieren, haben das ein bisschen ähnlich, finde ich, aktuell, dass da, wie gesagt, also das jetzt, das finde ich insgesamt, dieses Wachstumschancengesetz, da stehen bestimmt auch irgendwelche guten Dinge drin, die zumindest irgendjemand gut findet oder so. Aber da finde ich es dann eben schon problematisch, dass dafür das Klimageld einfach so ersetzt ist, ohne dass irgendeine Diskussion drüber stattgefunden hat, wenn man auch nur überlegt, was für ein Drama diese Heizungsgeschichte war. Da finde ich, dann geben sie da schon sehr schnell nach. Also das ist, wie gesagt, da ist, glaube ich, im Moment auch die Dynamik, die hilft Lindner und der FDP auch.
Gut, das waren jetzt gewissermaßen alles grundsätzliche Gedanken. Ich denke, das Format hier eignet sich auch nicht, um konkret quasi oder tiefenphilosophisch da jetzt festzulegen, was soll der Staat sozusagen überhaupt finanzieren. Das ist eine ganz stark davon abhängige Entscheidung, wo ich persönlich herkomme sozusagen, letzten Endes. Und ja, FDP-AnhängerInnen werden zwangsläufig bei mehr Sachen sagen, ja, das brauchen wir nicht sozusagen, als das eher progressive Leute tun. Das ist mir schon klar. Aber das muss man natürlich auch sagen, niemand stellt aktuell grundsätzlich in Frage, wie der Staat aufgestellt ist und dass er diese Aufgaben zu einem bestimmten Teil machen soll. Also der Sozialstaatskonsens sozusagen wird von keiner einzigen Partei in Deutschland in Frage gestellt. Und damit sind natürlich die Spielräume, die hier, die sind zwangsläufig begrenzt, weil erneut der Sozialstaat sind die größten Ausgabeposten, die wir haben. Sie sind alle gesetzlich festgeschrieben und sie sind nicht nur gesetzlich festgeschrieben, sondern auch letztlich grundgesetzlich geschützt. Das führt mal wieder zu unserer Geschichte mit dem Bundesverfassungsgericht. Da haben ja alle Urteile gezeigt, was zum Beispiel die Höhe des Bürgergelds und so weiter angeht. Da ist der Spielraum für weitere Kürzungen hart gegen null. Also selbst wenn man da etwas tun wollte, und ich denke, dasselbe wäre zum Beispiel auch bei den Hilfen für Flüchtlinge der Fall, by the way. Ja, also würde man da versuchen, noch weiter runterzugehen, da müsste man, ich sehe nicht, wie das vor dem Bundesverfassungsgericht durchgeht. Das ist aussichtlos.
Ich glaube, da sind sogar noch einige Urteile anhängig, die noch erwartet werden, weil das eben unter dem aktuellen Existenzminimum ist. Und das wird jetzt irgendwie gegengerechnet, aber wo schon einige gesagt haben, das könnte sein, dass das auch
kippt. Oder nehmen wir Personalkosten, also der öffentliche Dienst als gesamtes Ding, auch da sind die Spielräume für Kürzungen null. Da wird es auch eher in die andere Richtung gehen. Also da würde ich noch erwarten, dass da in Zukunft eher mit Kostenexplosionen zu rechnen ist, einfach weil so lange gespart worden ist. Ja, also diese was da quasi an Nullrunden und versteckten und offenen Kürzungen passiert sind, das ist teilweise tatsächlich, bricht das Landesrecht teilweise. Das sind auch Entscheidungen anhängig. Ja? Also nur ein Beispiel hier in Baden-Württemberg ist seit Jahren, wird von jeder Landesregierung, egal welche Farbe, by the way, wird verschleppt eine Entscheidung, die allerdings in den nächsten Jahren zumindest vom Landesverfassungsgericht hier kommen wird, über die Höhe der Beamtenbesoldung. Und wenn das so läuft, wie die Klagenden sich das erhoffen, dann kann das dazu führen, dass Beamte teilweise vierstellige Steigerungen in ihren Bezügen kriegen. Und dann kann sie mal gucken, was mit den Staatsfinanzen von Baden-Württemberg passiert. Ja? Und das ist in vielen Bereichen der Fall. Also die Kürzungsspielräume sind in dem System, das wir haben, extrem beschränkt. Und unseren Lieblingskürzungsraum haben wir uns ja gerade selber genommen, Stichwort Zeitenwende. Ja, bisher hat man ja gerne immer der Bundeswehr alles weggenommen und die quasi mit Ersatzteilen fahren lassen, kannst du ja gar nicht sagen, weil sie keine Ersatzteile mehr haben, sondern halt wirklich denen wirklich die Butter vom Brot genommen letzten Endes. Da ist jetzt auch Schluss damit, da müssen wir auch massiv kleckern.
Ja, das Ganze nachgeholt, das ist wie mit Verkehrsinfrastruktur. Da wurde da auch schön immer eingespart und nur.
Wir haben das an allen Ecken und Enden. Die Brücken sind kaputt. Die Straßen sind kaputt. Also du kannst nicht noch weniger reparieren und Unterhalt machen, es sei denn, du bist endlich bereit zu sagen, ja gut, wir haben hier eh zu viele Autos und wir fangen jetzt einmal an, Strecken stillzulegen, ja, wie wir das bei der Bahn gemacht haben. Stichwort Bahn. Wir müssen in die Bahn investieren. Wir müssen in die Brücken investieren. Wir müssen in die Bundeswehr investieren. Wir müssen in den Klimaschutz investieren, in die Energiewende investieren. Wir müssen theoretisch gesehen in die Bildung investieren. Ja, diese ganze Digitalisierungsgeschichte, da hängt noch ein Rattenschwanz an Kosten dran. Ja, das ist gigantisch. Und so weiter und so fort. Also es steht eine Lawine an Kosten und letzten Endes weiß niemand, wie das gemacht werden soll. Aber ich glaube, aus unserer Diskussion jetzt konnte eines klar werden, es gibt auf der anderen Seite diese Bilanz praktisch nichts, das sich streichen ließe, das auch nur annähernd hilft, da nachher auf Null rauszukommen. Ja? Also wir können nicht sagen, unsere Investitionen in die Energiewende, die gegenfinanzieren wir durch Streichung X. Das ist nicht drin. Ja? Und damit bleiben nur zwei Auswege. A, Schulden oder B, Steuererhöhungen. Und beide,
Steuererhöhungen, wir müssen die Schuldengrenze einhalten.
Ja, und beide werden aber ausgeschlossen. Ja, und zwar von den gleichen Leuten wohlgemerkt. Ja, und das ist die Quadratur des Kreises. Das kann nicht gehen. Und aktuell funktioniert das nur, weil man sich kollektiv in das Mantra reinsteigert, dass das schon der freie Markt dann irgendwie richten wird. Ja, die Energiewende, die kostet uns einfach gar nichts. Das machen irgendwelche Unternehmen. Wie genau das funktionieren wird, ist mir weiterhin völlig unklar.
Das ist so ein bisschen wie die Steuereinnahmen sinken. Durch Steuersenkungen, aber die erhöhte Wirtschaftskraft gleicht das wieder aus.
Ja, genau, das ist einfach pures Hoffen und kicking the can down the road effektiv. Und du hast ja die CO2-Steuer schon erwähnt, die ja prinzipiell oder der Zertifikatehandel oder so. Ja, das sind ja in der Theorie super Methoden, nur in der politischen Praxis werden die nicht funktionieren. Und woher weiß ich, dass das nicht funktioniert? Weil ich eine FDP-Regierung den Tankrabatt und die Gaspreisbremse habe durchwinken sehen. Ich meine, wenn die Leute das nicht aufhalten, wer dann? Und das heißt nicht, dass ich gegen den Tankrabatt und die Gaspreisbremse bin. Da wird jetzt bald ein Artikel von mir rauskommen, in dem ich ziemlich genau erkläre, warum ich der Überzeugung bin, dass es absolut korrekt war als Politik. Nur wie? Ja, also es ist offensichtlich, dass das nicht funktioniert. Wir werden diese Kürzungen nicht bekommen in dem Ausmaß, das nötig wäre, um den Rest gegenzufinanzieren. Und ich stehe halt schon ein bisschen auf verlorenem Posten hier und frage mich dann, was soll passieren? Und ich gehe davon aus, dass das Gesetz der politischen Schwerkraft wird da dazu führen, dass wir dann die Sachen, die anstehen, nicht tun werden, weil es immer leichter ist, Dinge nicht zu tun, Dinge quasi wegzulassen, die noch nicht existieren, als quasi an die Dinge ranzugehen, die bereits existieren. Das wären so meine 50 Cent. Ich weiß nicht, ob du diesem pessimistischen Outlook zustimmst.
Ja, das glaube ich auch. Das ist halt so ein bisschen, ja, wie Scholz eben Merkel 2.0 ist, dass man sich ein bisschen durchlaviert. Hier mal ein Schattenhaushalt, hier ein bisschen Kleckerkram. Dann wird aber dann das eine durch das andere wieder auch so ein bisschen aufgehoben. Also wie gesagt, vielleicht haben wir dann gleichzeitig den CO2-Preis aufs Benzin und den Tankrabatt, weißt du, wo denn? Und das haben wir jetzt zum Beispiel gar nicht gefragt. Weil die Frage ist ja auch nicht nur, geben wir mehr aus oder kürzen wir, sondern wollen wir damit noch was lenken? Das ist ja noch ein nächstes großes Thema, das müssen wir auch noch irgendwann machen, weil das ist ja die Frage, wollen wir irgendjemanden entlasten, dass die Kaufkraft höher wird oder wollen wir damit die Umwelt entlasten oder wollen wir einfach nur kürzen, weil wir die Schuldengrenze so toll finden? Also das ist ja dann auch noch die Frage und das ist, sehe ich auch so, dass... Und es wird, glaube ich, auch, deswegen bin ich auch immer mit dieser Schuldengrenze, finde ich das nicht so gut, weil ich glaube, es werden einfach, was wir jetzt auch schon sehen, auch einfach mehr Schattenhaushalte aus dem Boden schießen, weil irgendwann musst du. Du kannst nicht, wenn hier ein Krieg ausbricht, kannst du nicht sagen, oh nee, mit der Bundeswehr warten wir nochmal 10 Jahre. Und wenn die Brücke zusammenbricht und du willst aber diese Straße haben, wir haben das jetzt... Wenn man nach Schleswig-Holstein oder nach Dänemark fährt, haben wir ja diese Radarhochbrücke, wo der TÜV schon vor 5 Jahren geguckt hat und gesagt hat, oh mein Gott, die stürzt morgen ein. Und dann war die auch tatsächlich mal einen Tag gesperrt. Und es gibt da nichts. Du musst sonst Fähre fahren oder irgendwie über den Osten oder so. Also es gibt jetzt auch nicht 3 Brücken. Und die musst du halt irgendwann neu bauen oder komplett sanieren. Und für sowas wird es noch was geben. Aber ich glaube nicht an diese ganz große Veränderung. Also ich glaube nicht, dass morgen er mehr aufwacht und sagt, oh mein Gott, wir müssen jetzt alles für den Klimaschutz tun und dann streichen wir hier und machen da. Oder alle wachen morgen auf und sagen, hey, gute Idee, wir lassen das mit den Kürzungen und machen das über die Einnahmeseite oder so. Also ich glaube, man wird sich so durchlavieren, wie das immer so ist, bis es nicht mehr geht. Und ich habe noch, und das Problem ist, es wurde, was du auch schon gesagt hast, das fällt auch mit diesen Langzeitinvestitionen Bundeswehr und so, das fällt uns jetzt alles auf die Füße und das haben wir im Kleinen schon, wie du auch gesagt hast mit Baden-Württemberg, mit den Beamten, diese Tricksereien, wie man den Haushalt schön machen kann, das ist komplett ausgeschöpft. Das ist, mein Vater ist ja auch Beamter und der hat schon, da ist das genauso, weißt du, da haben sie, weil die können nicht einfach das Gehalt kürzen, sondern hier wird mal eine Wochenarbeitszeit verlängert, hier wird das Weihnachtsgeld gestrichen und irgendwann geht das auch nicht mehr. Diese ganzen Tricksereien sind auch weg. Und das funktioniert immer nur zu einem gewissen Grad, aber es funktioniert nicht für immer überall. Irgendwo bricht dann was ein. Und wenn dann noch was dazu kommt, wie eine Pandemie, hier ein Krieg, dann musst du irgendwann. Und dann, wie gesagt, das ist jetzt, in Deutschland ist es ja nicht so tragisch, weil natürlich hat Deutschland noch Spielräume. Die gehen ja nicht morgen pleite, weil ja ein Krieg ausbricht oder so. Aber man darf sich eben, glaube ich, auch nicht so darin verlaufen zu denken, das geht jetzt für immer so weiter und wir, da werden schon nicht im Ganzen, der Deutsche an sich mag ja auch, der mag ja auch lieber Stabilität und so, aber du darfst, ich finde das schon schwierig, man darf jetzt nicht so tun, das wird für immer alles so bleiben. Du musst jetzt auch nicht sagen, morgen geht die Welt unter, aber du musst schon sagen, wir müssen hier, wir können nicht immer alles kürzen, nie wieder Einnahmen erhöhen, nie wieder große Sachen machen, weil irgendwann fällt einem das auf die Füße.
Und damit wären wir für heute am Ende. Liebe Ariane, wie immer danke ich dir für eine spannende Diskussion. Ich bin natürlich, wie üblich, auch sehr gespannt, was unsere lieben Zuhörenden da dazu sagen. Von daher, wo auch immer ihr den Podcast angehört habt, nachdem ihr ihm 5 Sterne in dem Podcatcher eurer Wahl gegeben habt, springt gerne zu Deliberation Daily rüber und haut in die Kommentarspalten hinein, was ihr zu der heutigen Diskussion denkt. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute euch und bleibt gesund und genießt den Rest des Sommers.
Dankeschön. Tschüss.